Glauben auch Sie, dass eine offene Wunde an der Luft am besten heilt? Dann sollten Sie aufmerksam diesen Podcast hören und bei der nächsten Wunde zu Medigel greifen. Im ersten Schritt beseitigt das Wundreinigungsspray schmerzfrei Verunreinigungen und reduziert so die Infektionsgefahr. Im zweiten Schritt sorgt das Lipogel für eine schnelle Wundheilung ohne Kruste und Spannungsschmerz. Medigel. Für alle Wunden im Alltag.
Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Antje Radünz.
Mit fast 10 Kilo Gewicht und circa 2 Quadratmeter Fläche ist unsere Haut unser schwerstes und größtes Sinnesorgan. Sie ist zudem Schutzschild sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsregler in einem. Rund 2 Milliarden Hautzellen schützen den Körper vor Krankheitserregern, UV-Strahlen, Hitze und auch Kälte. Das klappt aber auch nur, wenn wir uns in unserer Haut wohlfühlen und dafür muss sie gesund und unverletzt sein. Clever, wie unser Körper aber nun mal ist, hat er sich auch natürliche Reparatur- und Abwehrmechanismen geschaffen und versorgt damit kleinere Wunden ganz von allein und hält Schadstoffe als auch Keime fern. Das funktioniert bis zu einer mäßigen Anzahl von Kerzen auf der Geburtstagstorte auch prima, verschlechtert sich mit dem Platzmangel auf dem Kuchen aber rasant. Sprich, der Wundheilungsprozess der Haut wird langsamer. In Deutschland leiden ca. 2,5 Millionen Menschen an chronischen Wunden, die regelmäßig vom Arzt kontrolliert werden müssen. Nur so lassen sich Komplikationen beim Heilungsprozess und Infektionen frühzeitig erkennen und auch vorbeugen. Wie schnell die Heilung vonstatten geht und ob sie ungestört abläuft, hängt vor allem vom sogenannten Wundmanagement ab. Wie Hautärzte die einzelnen Schritte der Wundbehandlung nennen, lassen wir doch da einfach mal den Experten drauf schauen. Professor Dr. Edgar Dippel ist Direktor der Hautklinik in Ludwigshafen und gibt zunächst einen kurzen Überblick, was eigentlich mit der Haut passiert, wenn sie verletzt wird.
Wenn die Haut verletzt wird, muss man zuerst darüber nachdenken, welche Schichten verletzt werden. Die Haut hat 3 Schichten. Eine Oberhaut, die Epidermis nennen wir die medizinisch, die auch aus den Oberhautzellen besteht, die Hornschicht bilden. Darunter liegt eine relativ feste Haut, die Lederhaut, die die Festigkeit und Robustheit der Haut eigentlich ausmacht. Und darunter liegt das Fettgewebe, was eine Art Polsterung darstellt. Und jetzt kommt es darauf an, wie tief geht jetzt die Wunde oder der Defekt in die Haut hinein. Ist nur die Oberhaut betroffen? Das wäre so eine Art Schürfwunde. Das kommt ja leicht vor. Wenn man stürzt, dann sieht man, dass die Haut abgeschürft ist und so ganz kleine Punktblutungen erscheinen. Und dann haben wir einen ganz oberflächlichen Hautdefekt, der natürlich auch wieder abheilen muss. Der braucht auch seine Zeit. Oder haben wir vielleicht einen Defekt, wo wirklich dann also das Bindegewebe, die Lederhaut verletzt ist, an der auch einige Gefäße sind, die blutet dann auch stärker, dann dauert die Heilung natürlich etwas länger und man muss vielleicht andere Maßnahmen ergreifen oder geht es sogar tief bis ins Fettgewebe hinein, wenn man zum Beispiel eine Schnittverletzung hat und nicht nur die Oberhaut, sondern die gesamte Haut durchtrennt ist. Also abhängig davon, wie tief der Defekt ist, kommt es zu unterschiedlichen Maßnahmen.
Wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, rein in der Literatur, dann heißt es immer, es gibt verschiedene Stufen der Wundheilung. Welche sind das genau?
Ja, die Stufen der Wundheilung, man kann auch von Phasen reden. Also in der ersten Phase sollte man praktisch die Reinigung der Wunde durchführen, dass die Wunde ganz sauber ist. Dann zieht sich ja die Wunde von alleine zusammen. Man nennt das Wundkontraktion. Das heißt also, wenn eine Wunde entstanden ist, wird in den nächsten Tagen danach die Wunde sich etwas zusammenziehen und gleichzeitig beginnt auch die echte Wundheilung. Das heißt also, dass Zellen wieder sich vermehren, Stoffe produzieren und auch ganz kleine Gefäße neu gebildet werden. Das nennt man Granulationsphase. Und der letzte Abschnitt der Wundheilung ist die Epithelisierung. Das heißt, wenn die Oberschicht sich dann wieder schließt und die Haut wieder komplett intakt ist.
Ich fand gerade den Aspekt, den Sie gerade genannt haben, dass sich also unser Körper neues Gewebe bilden kann und auch Blutgefäße. Fand ich total interessant. Weiß man ja so eigentlich auch gar nicht. Man nimmt das so als selbstverständlich hin. Wie kann der das, unser Körper?
Ja, das ist ein höchst komplizierter Vorgang. Er beginnt zum Beispiel, wenn eine Blutung ist, dann kommt es ja erstmal zur Blutstillung. Das heißt also, der Körper versucht selber, das Gefäß zu verschließen, was blutet. Und dabei setzen sich ja die Blutplättchen praktisch an den Gefäßen ab. Und diese Blutplättchen sondern auch Stoffe ab an das umgebende Gewebe. Und diese Botenstoffe sorgen dafür, dass zum Beispiel Bindegewebszellen wieder Kollagene produzieren oder Fasern oder auch die Zellen sich vermehren. Und so vermehren sich auch kleine Gefäße. Auch diese Botenstoffe werden ausgesendet, dass neue Gefäße wachsen. Und so kommt es praktisch, dass in den 3 bis 4 Wochen der Wundbehandlung nicht nur Stoffe gebildet werden, sondern sich auch viele Zellen neu bilden, so dass zum Schluss auch wieder eine intakte Oberhaut da ist, die ja aus 7 bis 10 Zellschichten besteht.
Ganz schön clever von unserem Körper. Sie haben das Reinigen vorhin angesprochen. Das weiß ja auch jeder. Klar, wenn man sich irgendwo hingehauen hat oder beim Rollerskaten mal schön über den Schotter gerutscht ist, dann ist es wichtig, dass man da sauber macht. Früher hieß es dann immer, hol die Flasche Jod, kipp die drüber. Das hilft schon mal grundsätzlich. Ich sehe das gar nicht mehr so oft. Ich habe es noch in meiner Reiseapotheke. Ich weiß gar nicht, ob es dahin gehört. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich habe das selber sozusagen noch in der Reiseapotheke, ein kleines Fläschchen mit jodhaltiger Flüssigkeit. Das ist durchaus immer noch eine adäquate Desinfektion einer kleinen Wunde. Aber es gibt natürlich auch modernere Mittel, die farblos sind, die nicht alkoholbasiert, sondern wasserbasiert sind, die ebenso auch die Wunde gut desinfizieren können, wie Octinisept oder Prontosan. Solche Produkte, die eben durch Auftupfen die Wunde sehr gut reinigen können und die keine Farbe hinterlassen.
Ich habe ja schon gesagt, das sind alles sicherlich so Maßnahmen, die man machen kann, wenn die Wunde jetzt nicht offen klafft und ich weiß nicht, vor Blut trieft. Ab wann ist denn angezeigt, den Arzt aufzusuchen?
Das ist abhängig eben von der Größe der Wunde. Eine Wunde, die sehr stark blutet und auch auf Druck praktisch nicht mit der Blutung aufhört, das ist sicherlich etwas dann für den Spezialisten. Aber besonders sollte man bei schmerzhaften Wunden, die eine zunehmende Rötung zeigen, zum Arzt gehen. Das könnte ein Zeichen einer Infektion sein. Und da ist es manchmal nicht mit einer oberflächlichen Desinfektion getan, dass man was abtupft, sondern es muss vielleicht sogar eine Antibiotikatherapie von innen erfolgen, damit die Keime, die etwas tiefer sitzen, sich nicht ausbreiten.
Wohl dem, der Tetanus geimpft ist, oder?
Ja, also gut, also Tetanus-Impfung, das ist natürlich bei jeder Wunde gut. Da muss man sich immer drüber Gedanken machen, bin ich eigentlich Tetanus geimpft oder nicht? Und das kann man aber auch danach holen, wenn man eine Wunde hat. Also der Arzt wird sicherlich danach fragen, wie lange der Schutz schon besteht oder noch besteht. Und dann kann man entscheiden.
Ich weiß es immer nie.
Ja, genau. Also den Ausweis hat man nie dabei, aber so abschätzen kann man es ja ungefähr.
Ja, ich habe gelesen, die Deutsche Gesellschaft für Wundheilung, kurz DGFW, die rät zur feuchten Wundheilung. Das hat mich total überrascht. Meine Oma hat früher immer gesagt, lass Luft dran, die Wunde muss trocknen. Nun soll es feucht sein. Wie ist es denn jetzt nun richtig?
Ja, Luft kann ruhig an die Wunde rankommen, das ist kein Problem. Aber wenn die Wunde von Anfang an eintrocknet, dann ist natürlich wenig Vitalität in der Wunde da und wir brauchen eine vitale Wunde, damit enzymatische Prozesse ablaufen, damit praktisch die Zellen sich erneuern können und nicht eintrocknen, damit sie produzieren können und dann auch Botenstoffe abgeben. Von daher ist es nach der Reinigung soll eine Wunde eigentlich auch etwas feucht gehalten werden. Es gibt auch Verbände, die praktisch ein kleines bisschen Feuchtigkeit immer wieder abgeben, so Hydrokolloidverbände zum Beispiel. Aber der Wundrand soll jetzt nicht aufmatschen, indem man also ihn so feucht hält, dass man, sag ich mal, eine schrumpelige, weißliche Oberhaut bekommt, so wie man es also nach langen Baden oder sowas kennt. Die soll schon auch wieder Luft natürlich an die Haut ran. Okay. Wichtig ist, dass man auch die Verbandswechsel in gewissen Abständen macht, zum Beispiel täglich oder alle 2 Tage, je nach Wunde, damit der Wundauflage auch wieder erneuert wird.
Ich habe was gelesen, dass es intelligente Pflaster gibt, die verfärben sich dann je nachdem, also wie hoch möglicherweise da auch Bakterien sich angesammelt haben. Ich hatte das noch nie gehört. Also gucken wir doch mal drauf. Spray, Gel, Pflaster und Co. Herr Dr. Dippel, was taugt und was lassen wir besser weg?
Also da würde ich sagen, das hängt wirklich sehr von der Wunde ab, für okay. was man sich entscheidet. Das Spray benutze ich eigentlich nur, wenn ich zum Beispiel am Kopf, am behaarten Kopf, eine Schnittwunde habe, die genäht habe und dann kein Pflaster mehr applizieren möchte, weil das in den Haaren klebt, weil das eigentlich unbequem ist, dann kann man mit einem Klebesprühverband, sage ich mal, die Wunde einfach bedecken. Das ist ganz praktisch. Aber für eine offene Wunde ist es eigentlich nicht so günstig, weil dieser Klebstoff dann auf einer offenen Wunde draufklebt und dann auch wieder schlecht abzulösen ist. Das Spray ist, glaube ich, eher etwas für eine primär verschlossene Wunde. Und die Gele zum Beispiel, das ist durchaus günstig. Es gibt Wundgele, die auch die Wunde etwas feucht halten und zum Teil auch desinfizierende Bestandteile haben. Das kann sehr gut sein, aber ein ganz normaler Pflasterverband oder sogar ein mit Silber beschichteter Pflasterverband, der die Bakterien abtötet, das sind alles je nach Größe der Wunde auch gute Maßnahmen.
Sie haben ja die Wundinfektion, also dieses Risiko davon auch schon angesprochen. Gibt es da irgendwas, was der Laie ganz besonders beachten muss, so im Vorfeld? Muss man irgendwas immer in der Tasche haben? Muss man, weiß ich nicht, sofort irgendwie reagieren mit bestimmten Maßnahmen? Also gibt es da noch irgendwas, was wir über unser normales Laienwissen hinaus noch wissen sollten?
Ja, also eine Infektion geht meistens mit Schmerzen einher, die auch zunehmen. Das heißt also, die Infektion schreitet dann voran, wenn die Schmerzen noch größer werden. Schmerzen, Rötung, Schwellung. Das sind solche klaren Zeichen, dass hier was nicht in Ordnung ist. Ist es einfach nur eine kleine Superinfektion bei einer Schürfwunde, die mit Krustenbildung einhergeht, dann ist eine oberflächliche Reinigung wahrscheinlich ausreichend. Aber wenn es eine erhebliche Schwellung darstellt und auch der Arm oder die Stelle am Körper wehtut oder sogar noch die Lymphknoten geschwollen sind, dann zeigt das eine Infektion an und dann muss man auch wahrscheinlich tätig werden. Da nützt auch kein guter Verband manchmal, sondern dann müssen tatsächlich vielleicht dann auch Antibiotika genommen werden, wenn es nötig ist.
Es gibt aber ja sicherlich noch andere Dinge, die jetzt mal abgesehen von Reinigung und Desinfektion etc. Wundheilung stören können. Ich denke da an Diabetes, Bluthochdruck, auch das Alter, muss man ja sagen, verzögert den Wundheilungsprozess. Bei Frauen gerne mal schlappes Bindegewebe, Medikamente, all das können Dinge sein, die die Wundheilung verschlechtern. Worauf müssen wir achten?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die die Wundheilung beeinflussen können. Zum Beispiel auch, ist der Zustand der Haut, handelt es sich um die Haut eines älteren Menschen, wo die Haut schon sehr dünn, also pergamentartig geworden ist und die leicht einreißt. Und solche, wir sagen dazu atrophe Haut, diese dünne Haut, Pergamenthaut, heilt auch eigentlich schlecht. Sie braucht einfach mehr Zeit, sie heilt dann doch nach einer gewissen Zeit. Aber es sind natürlich nicht so viele Zellen da, wie bei einer normalen Haut, die sich regenerieren können. Und die verschiedenen Schichten, also das Fettgewebe, das Bindegewebe und auch die Oberhaut, brauchen vielleicht deutlich länger als bei einer gesunden Haut. Und dazu gibt es natürlich andere Krankheiten, die haben Sie richtig schon genannt. Also bei der Zuckerkrankheit kann es auch zu einer Verlängerung des Prozesses führen. Aber auch bei Erkrankungen, wo vielleicht Cortison genommen wird, um das Immunsystem zu regulieren. Auch da kann es sein, dass die Wundheilung etwas verzögert ist. Also es gibt eine ganze Menge an unterschiedlichen Erkrankungen, die zu einer gewissen Verzögerung führen können.
Wenn jetzt nun aber alles gut verlaufen ist, das heißt also, es ist alles gut versorgt worden und die Wunde ist tatsächlich gut zugeheilt, bleibt aber hier und da manchmal nicht aus, dass wir uns mit Narben herumschlagen müssen. Es gibt kleinere, die hebt man so auf als kleine Erinnerung. Dann sagt man, da bin ich als Kind mal aufs Knie gefallen und kann tolle Geschichten dazu erzählen. Dann gibt es aber auch sicherlich andere Narben, die tatsächlich nicht so schön sind, dass man sie erwähnen möchte oder vor allem nicht sehen möchte. Was kann man denn tun, um Narbenbildung zu reduzieren? Was raten Sie da als Experte?
Ja, erstmal muss man überlegen, wie kommt es eigentlich zu einer Narbenbildung. Narbenbildung ist ja eine Art Defektheilung. Bevor die Oberhaut zusammenwächst, Bindegewebe eine, sage ich mal, Ersatzhaut schaffen. Und das passiert eigentlich nur, wenn die Schicht zwischen Oberhaut und Lederhaut geschädigt ist. Mhm. Also haben wir eine ganz oberflächliche Schürfwunde, dann kann das auch narbenlos abheilen. Kommt es aber zu einer deutlichen Blutung, so dass wir vermuten, dass wahrscheinlich auch die Lederhaut betroffen ist, dann produziert der Körper sofort Ersatzmöglichkeiten und möchte möglichst den Defekt schnell decken. Und dabei werden eben auch Bindegewebszellen angeworfen, die dann vermehrt Kollagene oder Fasern bilden. Mhm. Und das sieht man ja manchmal bei den, dass die Haut über Narben eigentlich sehr dünn ist, fast durchscheinend.
Ja.
Und dass darunter eben ja doch eher ein bisschen weißliche Bindegewebshaut, die vielleicht auch ein bisschen härter ist, vortritt. Und diese Narben sind also Defektheilungen. Und man sollte eigentlich darauf achten, dass eine Wunde nicht zu viel Zugkräften ausgesetzt ist. Das heißt, wenn die Wunde zusammenwächst, füllt sich der Defekt mit Ersatzmaterial, also diesem Wundgewebe oder Narbengewebe. Und wenn die Narbe schon früh auseinandergezogen wird, zum Beispiel durch zu frühen Sport oder zu früher Belastung, dann treten die Wundränder auseinander und noch mehr Defektdeckung muss erzielt werden, sodass die Narben breiter werden. Deshalb ist es einfach wichtig, wenn man eine Wunde hat, dass sie geschont wird, dass man Geduld hat, sage ich mit.
Ich wollte gerade sagen, das ist nichts für Ungeduldige. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Sie haben aber gerade immer das Gewebe angesprochen und ich bin in der Vorbereitung über etwas gestolpert, was ich da nenne Tissue Engineering Verfahren, also Gewebezüchtung. Das fand ich höchst spannend. Können Sie das mal mit wenigen Sätzen erklären, wozu das jetzt nun dienen soll?
Ja, es gibt natürlich auch neben den akuten Wunden chronische Wunden, die über Monate nicht abheilen, zum Beispiel auftreten, weil die Blutzirkulation nicht in Ordnung ist, die Arterien verkalkt sind oder die Venen das Wasser, das Blut nicht gut zum Herzen zurücktransportieren, dann kommt es manchmal zu chronischen Wunden, besonders am Unterschenkel. Die wachsen und wachsen nicht zu, auch über Monate nicht. Und wenn man sieht, dass das eigene Gewebe es nicht schafft, und da gab es natürlich die Überlegung, ob man nicht einfach eigenes Gewebe so einsetzt, dass man es dann als Auflage benutzt, die dann einfach festwächst. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Allerdings ist das wirklich ein Verfahren, was man nur in seltenen Fällen wirklich braucht, weil der Körper, wenn die Wunde richtig behandelt wird, doch eine gute Regeneration eigentlich zeigt. Aber in manchen Fällen ist das eine gute Idee, wenn man nicht chirurgisch irgendwo oberflächlich Haut wegnehmen möchte und sie transplantiert, sondern sagt, nein, wir züchten Haut. Und das, was ein aufwendiges Verfahren ist, muss man dazu sagen, in Kulturen lassen die Hautzellen sich vermehren und decken diese Haut dann auf die Wunde drauf und hoffen, dass diese Hautzellen dann mit dem Untergrund Kontakt aufnehmen und die Wunde zur Abheilung bringen. Mhm. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht etwas für jedermann. Das sind spezielle, schwierige Wundverhältnisse, wo man an solche Sachen denkt.
Professor Dr. Edgar Dippel, sowas lernt man auf Fortbildungen, Kongressen und so weiter. Auf einem von diesen Dingen befinden Sie sich gerade. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich. Er ist Direktor der Hautklinik in Ludwigshafen. Herzlichen Dank und schönen Tag für Sie.
Vielen Dank für das Gespräch.
Zurück nochmal zum Anfang. Was können wir unserer Haut Gutes tun, wenn wir nicht so gut drauf aufgepasst haben? Wir haben uns da mal umgehört.
Kleine Risse.
Also ich hatte ja große Probleme so mit der Haut im Bereich der Lippen. Mir sind ständig die Mundwinkel eingerissen und so und ganz spröde Lippen. Hat ziemlich genervt und dann habe ich irgendwann vor kurzem Medigel entdeckt und das hat dann tatsächlich geholfen. Schon innerhalb von kürzester Zeit hat sich das signifikant verbessert und bin damit sehr zufrieden. Also ich benutze das Gel mittlerweile auch ja, quasi vorbeugend.
Größere flächige Wunden.
Also ich habe öfters größere Wunden im Gesicht, am Hals oder am Rücken und hatte vorher immer Zinksalbe genommen. Die hat mir allerdings nicht so richtig geholfen. Der Apotheker hat mir dann mal Medigel empfohlen und ich muss sagen, dass die Heilung jetzt viel schneller geht und auch keine so große Kruste auf den Wunden vorhanden ist.
Juckreiz und Sonnenbrand.
Medigel hilft super bei der Wundheilung und sogar bei Juckreiz und leichten Verbrennungen. Auch der Schmerz hört nach kurzer Zeit auf. Das habe ich bisher bei keiner Salbe oder ähnlichem so erlebt. Und da es auch bei Mückenstichen hilft, habe ich es immer zu Hause. Ich bin wirklich froh, so einen Arounder gefunden zu haben.
Heilt schnell.
Im Winter hatte ich wie so oft Schrunden an beiden Daumen. Diesmal probierte ich Medigel schnelle Wundheilung. Und siehe da, nach einigen Tagen begannen sich die Risse wirklich zu schließen und heilten ab. Schnell ist ja relativ. Wunderheilung darf man auch nicht erwarten. Trotzdem ist diese Creme als Gel top.
Och, ich finde die Wunderheilung eigentlich ganz zauberhaft. Schon meine Oma konnte den Schmerz einfach wegpusten.
Heile, heile, Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein, dann wird es wieder besser sein.
Lesen Sie noch mehr Interessantes zum Thema Wundheilung auf praxisvita.de. Immer mittwochs hören wir uns mit einem neuen Vita-Talk. Ich bin Antje Radünz und heute gilt noch einmal mehr, passen Sie gut auf sich auf.
Vita-Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Denken Sie daran, Wunden heilen im feuchten Wundmilieu besser als an der Luft. Ob Schürfwunde, Schnittwunde oder Platzwunde. Medigel hilft schnell und zuverlässig.